und mit Sebastian Striegel.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die große Anfrage. Noch immer hat uns die Corona-Krise fest im Griff. Zwar erlaubt uns die Entwicklung der Pandemie in Deutschland und auch in Sachsen-Anhalt ein paar Lockerungen und den Lockdown mit Vorsichtsmaßnahmen ein Stück weit zurückzufahren. Doch die Lage bleibt fragil. Steigende Infektionszahlen kann es jederzeit auch hier wieder geben. Erste Länder zeigen Anzeichen einer zweiten Welle. Andere sind immer noch auf einem Plateau und es gibt sehr, sehr hohe Infektionszahlen. Und wir haben in Magdeburg gesehen, dass es nur wenig braucht und schon steigt. Infektionszahlen schnell wieder an, was in Folge zur Schließung von Schulen und Kindereinrichtungen führt. Die Einschränkungen, die mit dem Lockdown einhergehen, setzen uns alle unter Druck, finanziell, psychisch, emotional. Dieser Druck ist aber gesellschaftlich keineswegs gleich verteilt. Während einige materiell gut gestellt durch die Krise kommen, lastet auf anderen ein enormer psychischer und auch materieller Druck. Gerade gesellschaftliche Gruppen, die schon vor der Krise auf die eine oder andere Weise benachteiligt wurden, setzt die aktuelle Situation besonders zu. So wurde in den letzten Wochen mehrfach darauf hingewiesen, dass Frauen wesentlich stärker unter den Folgen des Lockdowns zu leiden haben als Männer. Mein heutiger Gast hat entscheidend dazu beigetragen, die öffentliche Debatte über die Folgen der Pandemie für die Geschlechtergerechtigkeit anzustoßen. Frau Professor Almdinger, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Striegel.
Frau Almdinger ist Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität Berlin und leitet das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Besondere Verbreitung hat unlängst ihr Auftritt bei Anne Will Anfang Mai gefunden, wo sie eindringlich vor einer Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse gewarnt hat. Frau Almdinger, welche konkreten Prognosen und Befürchtungen verbergen sich denn hinter diesem Begriff der Retraditionalisierung?
Herr Striegel, es sind leider keine Befürchtungen, die sich dahinter verbergen, sondern es sind harte Zahlen, die wir mittlerweile haben. Und diese Zahlen zeigen, dass Frauen, die allemal weniger erwerbstätig sind, die sehr viel häufiger als Männer Teilzeit erwerbstätig sind, jetzt nochmal ihre Stundenzahl reduziert haben, viele von ihnen. Und dass die unbezahlte Arbeit, also die Erziehung von Kindern, einkaufen gehen, die Pflege von Eltern, die sie sowieso schon überproportional übernommen haben, jetzt nochmal angestiegen ist. Das heißt im Ergebnis, dass Frauen, die in Westdeutschland ja immer so eine Zuverdienerrolle hatten, jetzt noch weniger zu verdienen oder umgekehrt ausgedrückt noch mehr in dieser Zuverdienerrolle verharren.
Jetzt haben Sie schon etwas mit aufgebracht, was ich auf jeden Fall auch nachfragen will. Sie haben auf Frauen in Westdeutschland verwiesen und als Sie bei Anne Will waren, haben Sie auch gesagt, dass Frauen und Männer durch die aktuellen Entwicklungen um 30 Jahre in Sachen Geschlechtergerechtigkeit zurückgeworfen werden. Für mich schwingt da auch die Frage mit, gibt es da einen Unterschied zwischen Ost und West? Lässt sich auch das in den Zahlen abbilden? Weil mein Eindruck ist, auch die Geschlechterrollen zwischen Ost und West ja doch immer noch in Teilen unterschiedlich verstanden werden, gelebt werden.
Das können wir in den Daten in der Tat zeigen. Deshalb muss man in diesem Fall zwischen Ost und West unterscheiden. Ich habe jetzt nicht nur von Retraditionalisierung, sondern auch von schrecklicher Retraditionalisierung gesprochen. Warum? Weil für die heutigen Frauen, auch für die heutigen westdeutschen Frauen, die Erwerbstätigkeit etwas ist, was normal geworden ist. Nicht die Vollzeiterwerbstätigkeit, aber die Erwerbstätigkeit. Und es ist für sie auch normal geworden, jetzt erwerbstätig zu sein, wenn das Kind ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre alt war. Das war jetzt in der Generation meiner Mutter, die ist 1930 geboren, dann sagen wir mal 30 Jahre, so eine Generation ab Folge 60. Ich wurde geboren als erstes Kind und sie hat selbstverständlich ihre Erwerbstätigkeit abgebrochen, obwohl sie eine extrem gute Ausbildung hatte. Und das passte in die Zeit. Also Frauen hatten nicht in Westdeutschland das Muster, die Norm, erwerbstätig zu sein trotz Kinder. Das ist ganz anders, als es im Osten der Fall war, wo man ja doch eine selbstverständliche doppelte Erwerbstätigkeit von Vater und von Mutter angenommen hat. Und wenn wir jetzt solche Tendenzen in Ostdeutschland sehen, dass sich auch da die Arbeitszeit von Frauen reduziert, dann ist das natürlich nochmal viel, viel dramatischer, weil sie nicht nur mit den heutigen Normen bricht, sondern auch mit den Normen, die in Ostdeutschland schon vor 20, schon vor 30 Jahren geherrscht haben.
Und sehen Sie diese Entwicklung gleich verteilt über alle gesellschaftlichen Schichten, über unterschiedliche Einkommensniveaus oder gibt es da Unterschiede, die Sie in Ihren Zahlen auch erkennen können?
Es ist mir wichtig, dass wir hier nicht über Frauen sprechen, weil wenn ich über Frauen spreche, die jetzt entweder alleine wohnen oder die keine Kinder haben oder deren Kinder schon erwachsen sind, das sehen wir ja gar nicht, diese großen Unterschiede zu Männern. Wir sehen sie tatsächlich insbesondere und fast ausschließlich, kann ich sagen, bei Müttern, wo sich die ganze Arbeit ballt. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sehen das nicht bei allen Müttern gleichermaßen. Wir haben sehr, sehr viele Frauen in sogenannten systemrelevanten Berufen und das sind viele, die erwerbstätig weiter sein müssen, auch wenn sie in ihrer Erwerbstätigkeit überhaupt nicht geschützt werden, wenn sie also keine Gesundheitsmasken, keine Schutzkleidung und so weiter und so fort tragen können. Also die arbeiten dafür, setzen sie gesundheitliche Risiken sich aus, andere dürfen nicht arbeiten oder sind im Homeoffice und setzen sich einer wirklich, Sie hatten das schön anmoderiert, enormen psychischen Belastung aus, eine Erwerbstätigkeit parallel und wirklich parallel zu den nicht in die Schule gehenden, zu nicht in der Kinderbetreuung seienden Kindern auszuüben und oft auch parallel zu teilweise noch Elternteilen, die mit in dem Haushalt leben und zudem viele von ihnen in sehr beengten Verhältnissen. Und das wäre die dritte Unterscheidung, die ich machen würde. Also Mütter versus Frauen mit erwachsenen Kindern oder keinen Kindern. Das zweite ist Mütter in systemrelevanten Berufen versus nicht systemrelevanten Berufen. Dann muss man natürlich auch noch Arbeitslosigkeit unterscheiden. Auch das hatten Sie ja gesagt, die finanzielle Prekarität. Und das dritte, was man unterscheiden muss, ist, in welchen Wohnverhältnissen leben die. Und da kann man sich ja sehr leicht vorstellen, dass viele sehr beengt leben, überhaupt gar keine Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Ja. Dass viele mit ihren finanziellen Möglichkeiten auch gar keine Möglichkeit haben, sich die entsprechenden Endgeräte anzuschaffen. Auch ihre Kinder digital gar nicht unterrichten können, weil den Kindern oft die Endgeräte fehlen. Also hier ballt sich etwas zusammen, was nicht nur eine Schnittmenge ist zwischen Müttern und Nichtmüttern, sondern auch zwischen sozial unterschiedlich gestellten gesellschaftlichen Schichten.
Ja, ich meine, auch meine Erfahrung wäre, selbst in einem materiell sehr, sehr gut gestellten Haushalt hat die wochenlange Nichtmöglichkeit des Schulbesuches, die Nichtmöglichkeit von Kindergartenbesuchen zu heftigen Herausforderungen für das familiäre Leben geführt. Und dann irgendwie die verschiedenen Dinge aus Homeoffice, Care-Arbeit, zu Hause in den Griff zu kriegen, gemeinsam ist eine ziemliche Herausforderung. Und mein Eindruck ist, das gelingt tatsächlich nicht bei allen Familien, dann auch Arbeit gerecht zu verteilen. Oder wahrscheinlich ist es sogar so, dass es beim überwiegenden Teil eben tatsächlich nicht gelingt.
Das zeigen die Daten eindeutig. Also der Abstand zwischen Personen ohne Kinder und Personen mit Kindern unter 16 Jahren ist deutlich. Aber wenn man sich dann Eltern anschaut, dann sieht man auch, dass es nochmal insbesondere Mütter sind, die erstens mit ihrer Arbeitszeit zurückgehen. Wenn sie mit ihrer Arbeitszeit nicht zurückgehen, dann packen sie zu der bezahlten Arbeitszeit viel mehr Stunden drauf an unbezahlte Arbeit, als es Männer tun, sodass der Abstand dann insbesondere nochmal größer wird. Wir sehen auch, dass Arbeitgeber mit Frauen nach wie vor noch anders umgehen als mit Männern. Also viel größere, das ist ja auf der einen Seite auch gut, Toleranz, aber fast auch schon mit Zuweisungen vollziehen, dass wenn halt keine Kinderbetreuung da ist, dann sucht man halt andere Formen oder dann gehen sie doch auf Kurzzeit und oder Kurzarbeit und so weiter und so fort. Also diese Geschlechterstereotypisierungen, die, wie Sie vorhin so schön gesagt haben, sich zwischen Ost und West auch nochmal unterscheiden, legen es natürlich auch nahe, dass Frauen darunter gehen, genauso wie es nach wie vor, und das ist jetzt eine gesamtdeutsche Regelung, das Ehegattensplitting tut, wie es diese niedrige, geringfügige Beschäftigung tut, wie es eine kostenlose Mitversicherung tut. Also wir haben ja nach wie vor sehr viele Karotten, die da hängen und gepflückt werden wollen oder die sprießen und gepflückt werden wollen, dahingehend, dass man zwei ungleiche Einkommen nach Hause bringt. Dann sind die Steuererleichterungen besonders hoch. Aber das mag kurzfristig alles wunderbar sein. Wir müssen sehen, dass das mittel- und langfristig von teilweise katastrophalen Folgen begleitet wird. Die Jahreseinkommen sind extrem unterschiedlich, aber insbesondere, wenn Sie sich dann Lebenseinkommen anschauen oder wenn Sie sich die Rente aus eigener Erwerbstätigkeit anschauen, ja, und da auch nochmal Ost und West trennen. Also da sind immer noch Welten dazwischen, weil natürlich die Personen, die Frauen, die jetzt im Osten in die Rente gegangen sind, auf ein ganz anderes Erwerbsleben zurückblicken als Westfrauen und von daher die Differenzen niedriger sind.
Ja. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, es hätte ja auch, also meine Überlegung war am Anfang, es hätte ja auch anders kommen können. Es waren ja auch Männer in Homeoffice-Situationen geworfen. In der Theorie hätte das ja auch dazu führen können, dass dort nun verstärkter auf Care-Arbeit Rücksicht genommen wird, Care-Arbeit übernommen wird, Verantwortung für die Kinder, die dann zur gleichen Zeit mit zu Hause sind, tatsächlich auch gerechter aufgeteilt wird in Familien. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, durch die tradierten Geschlechterverhältnisse und durch die systematischen Faktoren drumherum, die in unserer Gesellschaft wirken. Sie haben das Steuerrecht angesprochen, Ehegattensplitting, Familienversicherung, wird sowas letztlich an vielen Stellen verunmöglicht und es kommt wieder zu einer Retraditionalisierung zu, Sie sagen, einer schrecklichen Retraditionalisierung.
Natürlich auch durch die unterschiedlichen Ausgangspositionen von Frauen und Männern. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, aber das muss man sich ja immer noch im Blick halten. Also viele Frauen, weit über 50% der Frauen sind ja Teilzeit erwerbstätig. Und bei den Männern sind es gerade mal 6%, die Teilzeit erwerbstätig sind. Und dann ist natürlich so eine Verhandlungsposition von Frauen von Anfang an geschwächt, weil die sowieso schon die meiste Erziehungsarbeit, das meiste Einkaufen, die meiste Haushaltsarbeit übernommen hat. Das ist ja ganz klar. Wenn ich Teilzeit beschäftigt bin, dann komme ich nachmittags oder morgens bin ich zu Hause und mache das. Und damit ergeben sich Spezialisierungen. Da müsste man ja die Spezialisierungen neu verhandeln. Und dann hören Sie doch allzu oft, auch die Befragungen zeigen das. Naja, meine Frau hat da viel größere Routine drinnen als ich. Ich kann doch jetzt nicht auch noch meinen Mann anlernen, Windeln zu und so weiter und so fort. Also man muss schon sehen, dass wir hier sehr viele Hausaufgaben, zumindest in Westdeutschland, nicht gemacht haben, was die Gleichstellung von Männern und Frauen betrifft, die jetzt böse zurückschlagen.
Und gibt es denn wenigstens ein hoffnungsfrohes Zeichen sozusagen mit Blick auf jüngere Frauen und jüngere Männer, dass sich da was verändert? Oder ist letztlich auch in diesen Generationen, die jetzt entweder auf dem Weg sind, Kinder zu bekommen oder bereits in den letzten Jahren Kinder bekommen haben, ist dort genau dieses traditionelle Geschlechterverhältnis in gleicher Weise anzutreffen?
Also zunächst mal gibt es, das hatten Sie ja eben schon gesagt, viele Personen. Ich war ja am Anfang auch optimistisch. Ich dachte, das ist doch jetzt mal super. Ja, jetzt müssen die, wir haben ja nicht wenige Familien, also wir reden, was Homeoffice betrifft, ja immer noch über Luxussituationen, wo man nicht arbeitslos ist, nicht in Kurzarbeit ist, oft gar keine Gehaltseinbußen hat, aber diesen psychischen Stress und überhaupt nicht zu wissen, wo man eigentlich sich selbst lassen kann, wo man ein Fitzelchen Zeit herbekommt. Es gibt ja ganz viele andere Konstellationen, auf die wir hingewiesen haben. Das ist mir nur wichtig, auch in diesem Podcast immer wieder zu sagen, wir können nicht nur dieses Homeoffice in den Blick nehmen. Wenn wir jetzt aber für den Moment Homeoffice in den Blick nehmen und Sie sagten das eben so schön, theoretisch eine Familienkonstellation, wo beide im Homeoffice sind, kann man sich ja vorstellen, könnte man sich das vorstellen, dass die Männer da die Hälfte übernehmen der zusätzlichen Zeit, die reinkommt. Das wäre genau der Weg, der mir sozusagen vorschwebt, der hinführen könnte zu einer größeren Geschlechtergerechtigkeit. Der würde aber anders aussehen als der Weg, den wir im Moment gehen. Ich glaube auch nicht, bis auf Prognosen, Herr Dettling hat jetzt geschrieben, wir sind hier vor einer riesigen Zeitenwende, und er hat seinen großen Optimismus bewahrt, trotz anderer Zahlen. Aber wenn Sie mich fragen, was mein Optimismus ist, ich bin von Grund auf eine optimistische Person, sonst würde ich da nicht über diese Sachen schon so viel und so lange sprechen. Dann ist das für uns an der Zeit nach der Krise, eine klare Familienpolitik zu schneiden. Und die würde, wenn es nach mir ginge, nicht so aussehen wie die ostdeutsche Familienpolitik, die ja doch zwei vollzeiterwerbstätige Personen setzte. Auch aufgrund der Fachkräfte, die unabdingbar benötigt wurden, das wissen wir. Sondern, dass ich einen Weg gehen würde, der eher zu einer niedrigeren Arbeitszeit führen würde, wo Männer weniger Stunden pro Woche arbeiten als jetzt und Frauen mehr Stunden arbeiten als jetzt und man sich auf so einer Mitte träfe von 32 Stunden in der Woche. Also es ist im Prinzip ein 4-Stunden-Tag, der zueinander verschoben, wesentlich mehr Freiheitsgrade als im Moment und eine größere Geschlechtergleichheit schaffen würde, der auch dazu führen würde, dass der Gender Pay Gap und der Gender Wage Gap und der Gender Care Gap und der Gender Pension Gap sich ein bisschen schließen würde. Der Weg, den wir heute gehen, ist einer, wo wir sagen, ja, diese ganzen Lücken, die sollen eigentlich dadurch geschlossen werden, dass Frauen die kompletten Lebensläufe von Männern annehmen. Also in Männerberufe Vollzeit erwerbstätig zu sein, über ein ganzes Erwerbsleben hinweg. Und das stelle ich mir auch für die Gesellschaft insgesamt als nicht den idealen Weg vor, weil wir Zeit brauchen, nicht nur für uns, sondern wir brauchen auch Zeit für Kontakte, für das Engagement, für die Gesellschaft, mit der Gesellschaft. Aber jetzt wäre doch die Zeit, sich zu überlegen, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass wir, wenn nochmal so eine Krise kommt, nicht mit dieser Ausgangslage in diese Krise reingehen, ja, sondern eine Ausgangslage haben, die mit einer größeren Gleichheit die Eltern in diese Krise schubst, so dass sie in dieser Krise nicht eine Ungleichheit verfestigen, die vor der Krise schon da war. Das ist mir ganz wichtig.
Das finde ich spannend, dass Sie sagen, es geht nicht darum, dass Frauen den Lebenslauf oder die Lebenswirklichkeit von Männern kopieren sollten, dass das quasi gesellschaftlich das Erstrebenswerte wäre, sondern dass man gemeinsam guckt, was kann anders gestaltet werden, wie kann auch mit weniger Arbeit eine Gesellschaft, also mit weniger Erwerbsarbeit eine Gesellschaft funktionieren und wie kann daran anknüpfend auch mehr eigenes Engagement für Gesellschaft möglich werden. Das finde ich einen spannenden Ansatz, weil es eben nicht versucht, eine Kopie des einen, was bisher gelebtes Modell von sehr, sehr vielen Männern ist, herzustellen, sondern tatsächlich nochmal einen eigenen Weg zu gehen. Nun frage ich mich, was könnte oder wie, mit welchen Hebeln kann Politik arbeiten, an der Stelle auch tatsächlich zu neuen Anreizsystemen zu kommen, eben die nicht versuchen, traditionelle Geschlechterverhältnisse zu zementieren oder die quasi für alle attraktiv zu machen. An welchen Hebeln kann Politik auch sehr effizient agieren, um tatsächlich sowas zu ermöglichen? Denn darum muss es ja Politik gehen, Ermöglichungsstrukturen zu schaffen.
Ja, zunächst mal würde es meines Erachtens notwendigerweise überhaupt nicht bedeuten, dass man weniger arbeitet, also bezogen auf die Gesellschaft, der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Erwerbsarbeit, weil das Arbeitsvolumen, das ist mir schon wichtig, das würde sich dadurch nicht reduzieren. Ja, also ich habe das ja mal ausgerechnet, ich habe einfach die geleistete Arbeitszeit von Männern addiert zu der geleisteten Arbeitszeit von Frauen und das dann durch 2 geteilt und dann kommt so etwas wie eine 32-Stunden-Woche raus. Ich glaube zudem, dass die so geleistete Arbeit produktiver ist und auch innovativer sein könnte, weil wir ja alle von uns wissen, dass irgendwo unsere Produktivität auch endlich ist und dass, wenn wir mal dann Ruhephasen haben, wo wir was anderes machen können, da mit ganz anderem Elan reingehen. Ich möchte noch einen weiteren Punkt machen. Wir waren jetzt, viele von uns waren jetzt, ich war es, sie waren es wahrscheinlich weniger als ich, weil sie viel stärker unterwegs sein müssen, aber ich war jetzt tatsächlich 4 Monate lang im Homeoffice. Und ich habe hier in dieser digitalen Welt, die so ganz nicht weggehen wird, wir werden vieles von der digitalen Welt in die Welt nach der Krise mitnehmen. Wesentlich produktiver als vorher. Ich bin auch erschöpfter im Übrigen. Aber
das ist nach Zoom-Konferenzen und Ähnlichem total klar, ja.
Wesentlich mehr arbeite, ja, weil normalerweise, wenn ich wohin fahre, wenn Sie wohin fahren, um zu einer Kundgebung zu gehen oder wenn ich zu einem Vortrag gehe, dann fahre ich mit der S-Bahn oder ich fahre mit dem Zug oder ich sitze in einem Auto und habe Übergangszeiten. Ich spreche dann mit einem Fahrer, ich spreche mit anderen Leuten im Zug und so weiter und so fort. Und auch wenn man damals gedacht hat, puh, warum kann jetzt dieser Zug nicht schneller fahren oder so etwas, wird einem jetzt schon klar, dass diese Überbrückungszeiten, also diese Zeiten dazwischen auch irgendwie immer Zeiten waren, um Luft zu holen, um nochmal in ein Manuskript zu schauen, um mal auch ein privates Telefonat zu führen und so weiter und so fort. Das ist ja alles weg. Ich muss morgens in den Tag reingehen, wo ich absolut vorbereitet bin auf jedes Event über den gesamten Tag hinweg, weil es keine Übergangszeiten mehr gibt. Es ist einfach, ein Termin schließt an den anderen an. Ich muss nur noch hier sitzen bleiben und die Welt kommt zu mir nach Hause.
Und die Erwartungshaltung der Welt ist auch genau so, dass sie sagt, ich erwarte dann auch das Gegenüber genau jetzt vor dem Computer und es muss alles sofort losgehen, ja.
Richtig. Und von daher arbeiten wir ja mehr als vorher. Das müsste man auch mal sich genau anschauen und da mal ordentlich Untersuchungen laufen lassen. Aber ich habe jetzt eine Mitarbeiterin von mir, die natürlich, wenn sie mir assistiert, nicht bei mir jetzt, sondern woanders sitzend, die Komprimierung der Arbeitszeit, die bei mir aufläuft, läuft natürlich auch bei ihr auf. Das heißt, es gibt nicht mehr die Geburtstagsfeiern, wo jemand sagt, ha, ich habe Geburtstag, wollt ihr mal ein Stück Kuchen mit essen gehen? Und man dann immer im Kreis sitzt und schwuppdiwupp ist eine halbe Stunde vorbei. Oder dass man sagt, ah, ich muss jetzt mal dieses oder jenes erzählen. Oder das Ganggespräch und so etwas. Und wenn man diese Minuten da zusammenzählt, die man so verbringt, dann kumuliert sich das und das ist gesund und das ist gut. Wenn man in jetzt digitale Formen geht, glaube ich, muss man sowieso über eine Reduktion der Arbeitszeit nachdenken, was die Bedingungen der Möglichkeit, auf eine kürzere Arbeitszeit insgesamt zu gehen, ja doch nochmal erhöht. Das ist eine Bemerkung, die ich noch machen möchte, die direkt auf Ihre Frage geht. Wie schaffen wir weitere Anreizsysteme? Ein Anreizsystem mussten wir nicht schaffen. Das ist die Digitalisierung. Das ist die größere Vertrautheit mit den ganzen Techniken, die wir jetzt benutzen. Und alle, die in unserer Situation waren, in ihrer, in meiner, das sind ja nicht wenige und weit oder in vergleichbaren, sind jetzt technisch wesentlich besser ausgestattet von den Kompetenzen her, als sie sind. Aber man kann natürlich weitere Maßnahmen treffen. Eine Maßnahme ist, dass man, wie es in anderen Ländern geschehen ist, dass man die Anzahl der Elternzeit, die nur für Väter vorgesehen ist, erhöht. Und ich glaube, es ist an der Zeit, jetzt wo wir sehen, dass Väter diese 2 Monate nutzen, jetzt die sind ja 12 plus 12, das sind insgesamt 12. Aber wenn der Mann oder wenn der Vater Elternzeit nimmt, dann bekommt man diese 2 Monate extra. Und das wird angenommen, es wird noch nicht von allen angenommen, es wird aber zunehmend angenommen. Jetzt kann man sich die Lagerung von diesen 2 Monaten anschauen und die ist meistens im Monat 10 des Kindes oder so etwas. Und dann nutzt eben die Mutter diese 2 Monate, der Vater nutzt die 2 Monate und dann kann man damit beispielsweise einen Familienurlaub machen und dann trudeln am Wissenschaftszentrum Berlin wunderbare Postkarten ein, dass wir grüßen junge, glückliche Eltern von da und da. Und ich kriege hier wirkliche Steuerungsprobleme, weil Personen, die keine Kinder haben wollen, die keine haben können und so weiter und so fort, dann sagen, ja, wieso können die jetzt diese gemeinsame 2-monatige Auszeit haben? Und ich habe das nicht, weil die Bedingung dafür ein Kind ist. Also wir müssen da, glaube ich, viel stärker incentivieren, dass Männer auch früh im Leben von Kindern tatsächlich Verantwortung übernehmen. Und da wäre eine Umstellung von diesen 12 auf 2 zu 8 und 4 beispielsweise ein Weg, der in diese Richtung gehen würde. Wir müssen, was weitere Incentivierung betrifft, vorhandene Anreize abbauen. Ich hatte das Ehegattensplitting schon genannt. Ja. Das wäre für neu gründende Familien, so würde ich das, glaube ich, anmoderieren, würde das entfallen. Man könnte andere Familiensplitting oder sonstiges setzen, aber nicht was direkt an Frauen und Männern und deren unterschiedliche Bezahlung ansetzt. Das finde ich falsch. Auch diese ganze geringfügige Arbeit muss man anders fassen, die kostenlose Mitversicherung muss man anders fassen. Da hat man schon ganz schön viel. Und man muss bei Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern anklopfen und sagen, also könnt ihr denn nicht sehr lukrative Karrierewege entwickeln, die trotz einer gehobenen Teilzeit in Führungspositionen führen, weil das ist ja das, was sehr viele Männer, so jedenfalls unsere Befragungen, davon abbringt, Teilzeit überhaupt in Erwägung zu ziehen, weil sie sagen, mit Teilzeit komme ich nie in eine Spitzenposition. Das ist aber ja eigentlich nicht absolut miteinander notwendigerweise verknüpft. Also ich weiß, von was dann diese Männer sprechen. Das nennt man im Englischen diese Mummy-Tracks, dass man sagt, man hält die Mütter im Arbeitsmarkt und die kommen dann auf so eine mittlere Management-Ebene. Aber richtig, Spitzenpositionen erreichen sie nicht. Ja. Wir könnten sehr viel mehr an geteilter Führung beispielsweise ansetzen, dass sich zwei Führungsaufgaben teilen. Sagen wir mal, beide arbeiten dann 75% oder 80%, haben einen Tag Überschneidung oder zwei Tage dann sogar Überschneidung. Das sind alles Dinge, die jetzt in der digitalen Welt doch wunderbar funktionieren und wo wir zu große Hemmschwellen haben, zu wenig innovativ sind, uns zu wenig trauen. Zu Lasten unserer Familien und zu Lasten auch, finde ich, der Produktivität und Innovationskraft unserer Arbeit. Also ich habe da eine ganze Palette von Dingen, die man ansetzen könnte, um zu incentivieren. Übrigens tatsächlich auch welche, wo man Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen sagen könnte, das ist nicht zu eurem Schlechteren, sondern ganz im Gegenteil, das hilft euch, Leute.
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich auch gelingen kann, auch aus der Position eines Arbeitgebers heraus. So eine Fraktion funktioniert ja an manchen Stellen auch. Wie ein kleines Unternehmen kann man schon sagen, da gibt's Modelle, in denen solche Dinge auch besser gelebt werden können, andere Möglichkeiten geschaffen werden können, wo man flexibler werden kann. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, wenn es um Berufsgruppen geht, die nicht eine klassische Leitungstätigkeit haben oder wo es um Bereiche geht, wo tatsächlich auch sehr viel Präsenz notwendig ist. Und wo uns ja heute auch schon an ganz, ganz vielen Stellen auch Fachkräfte fehlen. Gucke auf den gesamten Bereich Kinderbetreuung, Schulen, wo es ja weiterhin auch ein Übermaß an Präsenzzeit geben wird. Wie sich das dann organisieren lässt, aber auch, glaube ich, da kann man Lösungen finden, wenn man sich miteinander hinsetzen würde und tatsächlich gucken würde, was hindert konkrete Menschen dran, auch andere Arbeitszeitmodelle für sich zu finden.
Da kann ich Ihnen nur mehr als zustimmen. Also wenn wir an die Schulen denken, dann kann man, wie es auch in anderen Schulsystemen schon sehr erfolgreich gemacht ist, jetzt nicht in dieses Entweder-Oder, also entweder diesen miserablen oder teilweise miserablen Unterricht in der Corona-Zeit oder dann wieder alle voll in der Schule. Wir wissen, dass digitale Lehrmaterialien auch ihre Stärken haben, insofern, dass sie dann erlauben, mit Personen also so Lücken zu schließen und so weiter. Man kann den Lehrer- und Lehrerinnenberuf attraktiver ausgestalten, insofern, dass man da dieses Lehrer-Bashing, welches wir ja nach wie vor haben, von vornherein irgendwie dadurch unterhebelt, dass man Schulen, Sie hatten eben das Wort Kleinbetrieb benutzt, viel stärker unterstützt mit Sozialpädagogen, mit Psychologen, viel stärker auch unterstützt, indem man Freiwillige von Schulen oder von Studierenden da reintut. Also Ich denke, dass wir da viele Potenziale, die Schulen hätten zur Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer und noch gar nicht so richtig mitdenken.
Ja, ich glaube, das würde auch voraussetzen, tatsächlich ernst zu nehmen, dass Schulen unterschiedlich sind und ihnen diese Unterschiedlichkeit auch zu ermöglichen. Nicht indem man versucht, eine Maßnahme sozusagen über alles drüber zu legen, sondern indem man, das wäre eine grüne Vorstellung, zum Beispiel ihnen ein Schulbudget gibt und sagt, die eine Schule nutzt das, um einen zusätzlichen Pädagogen vielleicht einzustellen, die andere will sich vielleicht fachlich an einer bestimmten Stelle verstärken und sucht da jemanden vielleicht auch aus der Praxis dazu zu bekommen. Die nächste holt einen Schulsozialarbeiter, in dem tatsächlich mehr Unterschiedlichkeit auch zugelassen wird und Menschen zu Expertinnen und Experten ihrer jeweils eigenen Situation auch gemacht werden und dann daraus Schlussfolgerungen gezogen werden können. Das finde ich bei all diesen Maßnahmen, die man politisch denken kann, immer noch mal wichtig, nicht die eine Maßnahme über alles drüber zu legen und zu sagen, ihr seid alle gleich, obwohl ihr das gar nicht seid.
Ich kann da Ihnen nur zustimmen. Wir haben ja sehr ungleiche Gegenden, in denen diese Schulen tätig sind, in denen Lehrerinnen und Lehrer tätig sind. Also wenn ich jetzt hier in Berlin beispielsweise um die Komische Oper einen Radius von 1 Kilometer ziehe, dann habe ich Schulen, die fast ausschließlich von Kindern mit Migrationshintergrund oder aus weniger privilegierten Elternhäusern kommen, und habe auf der anderen Seite Schulen, die wirklich durch den Reichtum der Kinder strotzen. Also und trotzdem tendieren wir dazu, dass wir Ungleiches gleich behandeln. Und wir müssen den Mut haben, und so kann ich Sie auch, ich weiß jetzt nicht, ob ich das verfremde, was Sie sagten, aber den Mut haben, Ungleiches auch ungleich zu behandeln. Das heißt, eine viel stärkere Forderung reinzugeben in Schulen, in weniger privilegierten Gegenden, so dass man sich da die notwendige Hilfe holen kann, aber auch gleichermaßen eine Entfaltung von Schulleitern, die auch ganz anders ausgebildet werden müssten. Ich glaube, da wächst man immer noch zu arg rein und weiß gar nicht, welche gestalterischen Möglichkeiten man als und welche Herausforderungen als Schulleiterin und als Schulleiter überhaupt man hat. Also diese Ungleichheit zuzulassen, weil gleichermaßen so, das muss auch nicht eine engmaschige Evaluation sein, aber natürlich muss man drauf schauen, wie sich solche Schulen entwickeln. Und wir brauchen auch eine größere Transparenz der Informationen der Eltern zwischen Schulen. Das wäre dann Voraussetzung. Also ich finde das nach wie vor hochbeklagenswert, dass wir immer noch nicht in allen Bereichen Vergleiche machen dürfen zwischen Bundesländern und dass wir über die einzelnen Schulen viel zu wenig Informationen bereitstellen. Und das rächt sich auch jetzt. Ich meine, Sie wissen das besser als ich, aber wenn ich mir Thüringen anschaue, das hat gerade ein Mitarbeiter von mir gemacht, Marcel Helbig, der an der Universität Erfurt lehrt. Da gibt es Schulen mit einem Lehrerinnen-Lehrer-Anteil von über 25%, die über 60 Jahre alt sind, wo der Schulunterricht sowieso mehr oder weniger in weiten Teilen ausfallen muss, weil die alle zu der Risikogruppe gehören. Und es gibt Schulen, wo dieser Anteil bei 5% liegt. Das sind andere Dinge, ja, wo man sieht, wie ungleich Ausgangslagen sind.
Ja, ich glaube, da haben wir in Sachsen-Anhalt keine wesentlich andere Lage. Auch unser pädagogisches Personal und unsere Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen sind von Bestand her noch deutlich überaltert. Es gibt eine hohe Zahl an Leuten, die in den nächsten Jahren ausscheiden werden. Und das macht uns schon jetzt große Schwierigkeiten unter den Bedingungen der Pandemie natürlich noch mal mehr. Was ich wirklich spannend finde, ist, dass Sie sagen, auch Dinge auszuprobieren, Ungleiches, den Mut zu haben, Ungleiches auch ungleich zu behandeln und tatsächlich zu schauen und immer wieder zu evaluieren. Das beinhaltet ja dann auch, sich irren zu dürfen und auch mal auf einem falschen Weg zu sein, ihn aber ausprobiert zu haben und zu sagen, nein, es gibt vielleicht noch andere, bessere Wege. Das würde ich mir insgesamt auch für Politik, aber auch für uns als Gesellschaft wünschen, dass wir mehr Mut haben, auch mal Dinge auszuprobieren und nicht so sehr in den alten Denkmustern einfach verharren nach dem Motto, das haben wir immer so gemacht, deswegen machen wir es so weiter.
Ich kann dem nur zustimmen. Ich finde, dass Irren immer gut ist. Allerdings möchte ich dann ein paar Zusätze machen. Es ist schon so, dass wir aus Irrtum auch lernen müssen. Deshalb ist ja Irren so gut, weil es uns oft dann auf neue Möglichkeiten stoßen lässt und uns auch zeigt, was eben nicht funktioniert. Und wir haben jetzt gerade in der Schullandschaft schon enorm viele Modellprojekte. Wir sind ja so ein richtiges Modellland Deutschland, wo man sieht, was läuft, was nicht läuft, wo wir ein unendlich großes Wissen angehäuft haben, welche Maßnahmen tatsächlich den Schülerinnen helfen und Schülern, welche Maßnahmen den Eltern helfen, welche den Lehrerinnen und Lehrern helfen. Aber es bleiben dann oft eben Modellversuche und das, was dann tatsächlich klappt, legen wir nicht auf die Fläche um.
Ja.
Zumindest lassen wir auch die anderen Schulen viel zu wenig wissen, was eigentlich geklappt hat. Und das ist ja eine Geldverschleuderung, im Übrigen auch eine Verschleuderung des Lebens von allen, die in diesen Schulen beteiligt sind. Also allen, kann ich nur sagen. Und ist ein riskantes Ding, weil immerhin reden wir hier über die notwendigen Grundlagen des zukünftigen Lebens. Und Bildung ist ja wirklich in der Tat viel mehr als eine Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Wenn ich mir meine Daten anschaue, dann sehen wir, dass Bildung die Währung ist, die uns überhaupt erlaubt, mit Mut und mit Zuversicht durch so eine Krise zu gehen. Ja, also den Eindruck zu haben, ich schaffe das irgendwie, ich kann mich auf mich verlassen, ich habe so etwas wie ein Grundvertrauen.
Das, was Resilienz letztlich auch schaffen kann für solche Krisensituationen.
Ja, wenn Sie den Resilienzbegriff benutzen möchten. Also wir haben das hier für so ein kleines Buch geschrieben mit Daten aus einer sogenannten Vermächtnisstudie, wo wir uns, das heißt die Vertrauensfrage, wo wir uns angeschaut haben. Also wer stellt eigentlich solche Vertrauensfragen? Wer traut anderen Personen, die er oder sie nicht kennen? Und da ist die Variable, die den meisten Unterschied macht, tatsächlich die Bildung. Es ist nicht das Einkommen, es ist nicht das Geschlecht, es ist nicht der Migrationshintergrund oder Sonstiges. Also es ist wirklich das, was man so als Rüstzeug im Leben früh mitbekommen hat. Und wir werden diese Folgenschäden von Corona, was Bildung betrifft, tatsächlich voll erst in ein paar Jahren sehen können.
Ja, und ich glaube, mit diesem Blick darauf, wie wichtig Bildung ist und welchen zentralen Wert Bildung hat, um auch durch Krisen zu kommen, darf ich Frau Jutta Almdinger danken, dass sie heute im Podcast da war. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir miteinander sprechen konnten. Vielen Dank, dass wir hier miteinander sein konnten.
Herr Striegel, ich war gerne in Sachsen-Anhalt.
Die große Anfrage. Podcast von und mit Sebastian Striegel.